Moin Moin Logistik, wir begrüßen euch. Gemeinsam starten wir ins Wochenende, in die neue Woche oder einfach in den Tag. Marc und ich haben heute einen besonderen Gast, einer der Köpfe aus der Logistik. Er ist ein Hamburger Urgestein und Wegbereiter von Overnight-Sendungen in Deutschland, Träger des Bundesverdienstkreuzes, Vorsitzender des Fachausschusses Straßengüterverkehr im VHSP, Mitbegründer des Verbundes CTL Cargo Transport Logistik, Spedition GmbH und der DESI, Hamburg City Logistik, geschäftsführender Gesellschafter der Top Mehrwert Logistik und der Friedrich Wendt Spedition GmbH und Co. KG. Moin Friedrich Wendt, moin Marc.
Ja, moin.
Moin Friede.
Moin Moin, Merlin.
Ja, vielen Dank, dass du dir heute Zeit für uns nimmst. Wir fragen ja immer unsere Gäste gleich zu Anfang, ob sie sich an ihr erstes Franzbrötchen erinnern. Ich möchte dein Alter jetzt nicht vorwegnehmen, aber das ist ja wahrscheinlich schon 2-3 Jahre länger her als bei uns, oder?
Ja, das ist so, die richtige Erinnerung ist da nicht so. Ich denke, da gibt es andere, ne? Die erste Liebe oder so, denke ich, das ist schon mal was anderes. Also gerade über Franzbrötchen. Wobei... Ja, okay. Franzbrötchen. Ich weiß, ich habe die Franzbrötchen beim VSH mal gegessen. Das ist aber davor ganz selten.
Ja, wir haben uns da in diesem Jahr ein bisschen festgebissen, was Franzbrötchen anging, weil bei uns gab es eine Kontroverse, wie Franzbrötchen sein müssen, ob die eher so sapschig sein müssen oder ob die trocken sein müssen. Und da gab es so zwei Lager und die haben das ganze Jahr darüber diskutiert.
Ja, also ist ja klar, was mir schmeckt, das weiß ich schon. Also schön frisch, noch warm möglichst, nicht so weich und den Zimtduft, den muss man schön riechen. Das ist schon gut.
Oh, das ist eine schöne Definition, das stimmt. Für alle, die dich noch nicht kennen, eine Vorstellung. Du bist ja Jahrgang 1944, du hast eine Lehre gemacht bei der Spedition Hagens, Anthony & Co., du bist 1963 in den elterlichen Betrieb gewechselt. Dieser wurde 1930 gegründet. 1987 hast du dann Nachtexpress NET gegründet. 1994 CTL Cargo Translogistik mitgegründet. 1997 Top Mehrwert Logistik gegründet. 2009 Gründung von Top IT Solution. Und 2012 habt ihr Mattenaer Service GmbH übernommen. Du bist ein Familienmensch, du liebst Reisen und du hast auch eine ganze Zeit lang sehr passioniert Sport betrieben. Das ist richtig, oder?
Entschuldigung, das habe ich nicht ganz verstanden.
Reisen und Sport, das waren auch immer für dich so wesentliche Hobbys, oder?
Ja, das ist richtig. Das sind die Highlights, wo man dann mal rausbrechen kann. Und das ist schön, wenn man sieht, wie es in anderen Ländern geht. Dass einem das doch gut geht, auch wenn wir mal 10% Einbruch haben, bricht bei uns die Welt zusammen, bei denen ist es ganz normal. Also ist schon schön zu reisen. Und Sport, ja gut, da ist mangelhaft, aber immerhin Volleyball oder so.
Ja. Ja, cool. Sag mal, Friedrich Wendt, Spedition wurde ja mehr oder weniger schon 1930 gegründet. Was bedeutet der Begriff Familienunternehmen für dich, wenn man auf 90 Jahre Firmengeschichte zurückblickt?
Ja, also eigentlich muss man ja sagen, Familienunternehmen, wenn die Familie stimmt, und das ist bei uns der Fall, Gott sei Dank, dann hat man Rückhalt in den schweren Zeiten. Das klappt ja nicht immer. Jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Innovation begonnen habe, dann wurde es auch manchmal finanziell knapp. Und ich denke mal, man kann auch Innovationen nach Bauchgefühl und Erfahrung zumindest andenken und anfangen umzusetzen. Dass man das berechnen muss, ist ja völlig klar. Aber wenn man dann auch Fehlschläge hat, und die habe ich natürlich auch einige gehabt, dann wird eben das nicht vorgehalten. Und in Wirklichkeit kann man eigentlich auch Nachhaltigkeit umsetzen. Das heißt, ich habe keine jährlichen Erfolgszwang wie Shareholder Value. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, den man in den Jahren mitgenommen hat. Man ist, das steht irgendwie dann, man macht das für das, aber man macht das nicht alleine. Und dann macht das so meine Tochter. Das ist ja,
das stimmt. Wie sieht dein Tag als Geschäftsführer eigentlich aus?
Ja, wie sieht er aus? Man ist eigentlich für Notfälle 365 Tage 24/7 erreichbar. Wir machen ja, das ist ja unser Service, den wir machen, innerhalb von 90 Minuten rund um die Uhr, Weihnachten, wie auch immer. Und dann muss man eben notfalls erreichbar sein. Natürlich fangen die Leitführungsgruppe fangen das ab. Aber manchmal knallt es eben doch so, dass man da sein muss. Und ich sag mal, heute durch E-Mail und Handy ist man ohnehin immer präsent. Und ja, und dann geht es dann ins Montags Telefonkonferenz heute. Früher haben wir natürlich Sitzung gehabt und Telefonkonferenz mit den Führungskräften. Und dann 2 Stunden später Telefonkonferenz mit den Gebietsleitern, sodass man auch erstmal die Woche einstimmt. Ja, und dann alles Übliche so, dass dann Personalgespräche ergänzend zur Personalabteilung oder Kundenpflege, Qualitätsauswertungen, die einem vorgelegt werden, Fehlleistungs, wo man dann mal einschreiten muss und solche Dinge.
Du hast ja ein Unternehmen gegründet, was andere Logistik anbietet. Das ist ja bei weitem kein Branchenstandard, was ihr so betreibt. Was macht ihr anders als andere Logistiker?
Ja, wie soll ich sagen, im Grunde genommen eigentlich, wir gehen da die Kunden an und optimieren dann auch die Schnittstellen. Das heißt, ich höre zu und ich hatte ein typisches Beispiel, einen Kunden, das ist ein Konzern, da sind wir hingegangen und dann, wir waren zu viert, das Konzern saßen 8 Leute und wir haben dann festgestellt, das geht im Konzern besser, das geht bei uns besser und haben uns regelrecht verzahnt. Das heißt, den Service so optimieren, dass man eigentlich nicht merkt, dass es 2 Firmen sind. Das glaube ich, ein ganz wesentlicher Unterschied, den wir haben.
Was treibt dich an, dein Geschäft immer wieder neu zu denken? Ich meine, wer stehen bleibt, der hat schon verloren.
Sorry, aber die Verbindung ist nicht ganz so richtig.
Kein Problem. Die Frage war, was treibt dich an, das eigene Geschäft immer wieder neu zu denken?
Ja, was treibt mich dazu? Das ist die wahnsinnige, rasante Entwicklung des Marktes. Wir müssen technisch immer vorne sein. Das ist wichtig. Und ich sag mal, bei uns geht es ja dadurch, dass wir, unsere Kunden sind alles technische Kunden in irgendeiner Form. Und die verlangen natürlich einen ganz modernen Standard, ob das die Dingsbrillen sind, die Datenbrillen oder solche Dinge. Ja, ist man permanent dabei und automatisch ist man dann natürlich auch neue Lücken zu entdecken und so, wo muss man sich einbewegen. Das ist, ja, so würde ich das sagen.
Ja, da sind wir wieder bei Innovationsmanagement. Wie entstehen Innovationen bei euch?
Wie entstehen Innovationen? Man kommt immer wieder auf den gleichen Punkt. Innovationen entstehen, dass wir Prozesse immer permanent analysieren, dass wir schauen, welche Bedarfe sind bei den Kunden, vielleicht von den Kunden selber gar nicht entdeckt. Und eigentlich am besten ist, wenn der Kunde, wenn man das Prozesse durchspricht und der Kunde sagt, das geht sowieso nicht. Also da muss man besonders gut hinschauen, denn es geht sowieso nicht. Das ist im Grunde irgendwie eine Geschichte, die hat man von vornherein akzeptiert und abgehakt. Da sind dann auch Lücken, die man dann gut finden kann.
Das ist wieder dieser alte Spruch. Alle sagten, das geht nicht. Und dann kam einer, der hat es einfach gemacht. Die Lücke muss man dann auch noch.
Das habe ich, ich hab 6 Jahre selbst gefahren und das habe ich als erstes gemerkt. Ich musste Badewannen transportieren. Das war furchtbar. Badewannen, wenn dann da in meine Zange reinfiel, die ich brauchte, um die Behälter zu öffnen, dann war die Badewanne kaputt. Dann kam der Badewannendoktor und es war immer reichlich Ärger. Und das Schlimmste war ja die Schadensabwicklung und diese ganzen Geschichten. Und da habe ich dann gesehen, dass ein anderer Spediteur genau das gesehen hat und hat sämtliche Badewannen produziert mit einem Extragestell auf dem Fahrzeug und hat sie spezialisiert. Und seitdem weiß ich, wenn mir irgendein Mitarbeiter 10-mal sagt, das ist alles Mist, dann muss ich mich darum kümmern, dann kann das ein gutes Projekt werden.
Oh, das ist ein wirklich, wirklich großartiger Tipp.
Das denke ich auch, ja. Und würdest du sagen, Familienunternehmen haben es bei Neuerungen leichter oder ist einfach nur der Druck größer?
Ja, im Grunde genommen der Druck größer. Ich sag mal so, bei uns, wir haben natürlich die finanziellen Möglichkeiten nicht so wie Konzern hat. Ne? Das ist natürlich klar. Und ansonsten eigentlich, ich verstehe, ist die Verbindung nicht so ganz gut. Aber okay,
ich glaube. Wir verstehen dich sehr gut.
Nein, aber das, was das Wesentliche ist, das stimmt schon. Familienunternehmen, also gerade so im kleinen und mittelständischen Bereich, haben natürlich das Problem, dass die finanziellen Rücklagen ja auch überschaubar sind und so ein Konzern kann einfach da aus dem Vollen schöpfen und natürlich auch dafür sorgen, dass die nötigen Investitionsmittel da sind. Der Mittelstand muss, wenn er investiert, wirklich auf dem Punkt dann halt auch für Erfolg garantieren. Und das ist, glaube ich, das, was da auch immer im Vordergrund steht und was halt auch so ein bisschen den Druck im Familienunternehmen dann halt auch ausmacht. Ne? Hast du denn für die Ausgestaltung von Innovation irgendwie Tipps für uns?
Naja, gut, ich meine, im Grunde die Ausgestaltung erstmal ist es ist ja so, dass man erstmal eine Marktanalyse macht, also hat man eine Idee, dann macht man eine Marktanalyse, wie sieht das überhaupt aus, sind da genügend Bedarfe, ich meine, da kann man sich ganz leicht verschätzen. Und dann ja, die Umsetzungseinschätzung, wie komme ich damit zurecht, wie kann ich es einbauen, das ist ja möglichst gut, dass man möglichst so, dass man Dinge nach vorne bringt, wie man so ein bisschen angliedern kann ans Geschäft. Also wenn ich das wirklich denke, ich kann es eingliedern, wenn ich so an meinen Nachtexpress denke, da habe ich also die Idee, fand ich natürlich super, weil ja, am Tage ist die Halle voll und Sammelgut und nachts ist sie frei. Und die LKWs kann ich nachts einsetzen und am Tage auch. Das war so mein Grundgedanke, dass das völlig falsch ist, das musste ich lernen. Das funktioniert überhaupt nicht. Aber von daher hatte man plötzlich ein ganz neues Produkt und das war auch nicht mehr. Also ich sage mal, die Partner, die ich hatte dann Nachtexpress, die haben mich alle beneidet, dass ich eine Spedition nebenbei hatte. Ich habe denen nie erzählt, dass es überhaupt kein Vorteil ist, weil die in der Spedition haben überhaupt nicht verstanden, was ich mit Nachtexpress mache. Also das war, so ist das. Man bereitet sich vor, aber das tut natürlich nicht alles so, wie man sich dann so vorstellt.
Wie hast du die Neuerungen immer wieder entdeckt? Also das ist ja eine der wesentlichen Herausforderungen, herauszufinden, okay, hier gibt es einen Bedarf und dafür habe ich eine Neuerung parat. Wie hast du diese Bedarfe aufgedeckt?
Ja, Neuerung eigentlich, ich sage das mal so als ein Beispiel, eigentlich zuhören ist das ja immer wieder, zuhören. Und ich bin ja in Verbänden unterwegs gewesen und beim Stückelverband bei der Bahn in Macken in der Bonn. Da hieß es dann plötzlich, ja, also da gibt es jemanden, wir können das Ding Kleingut beschleunigen. Vor 8, vor 10, vor 12 habe ich gesagt, das ist ja völlig Unsinn. Ist kein Mensch stark, wird und kriegst du nicht Schäden, weiß ich nicht. Wer bezahlt überhaupt eine hohe Fracht, ist ja alles teuer. Und dann, ja, es gibt dann ganz klein in München, der macht da schon sowas regional. Da bin ich nach Hause gefahren, da denke ich, das ist ja Wahnsinn, wenn du wirklich um 8 Uhr morgens deine Sendung hast, also zuverlässig. Ja, bis jetzt war das so, wenn du in die Werkstatt gefahren bist, hätte ich gesagt, ja, du, ich weiß schon, welches Teil, das kommt, morgen kommt das, morgen geht 1, 2 immer mit der Post, aber da sind wir dann schon dicht, das machen wir übermorgen. Mir war plötzlich klar, dass man 24 Stunden sparen kann, wenn ich wirklich weiß, ich kann den Tag morgens und dass Philips mit seinen Technikern nicht nur 3 Calls, sondern 6 Calls schaffen würde und diese Dinge, die ich dann nachher später entwickelt habe, das habe ich gar nicht geahnt. Aber das ist also im Grunde einmal, sagen wir, man muss schon zuhören, wenn man bei Verbänden ist. Und es ist ja immer viel gesagt, Mensch, das müsste man mal machen, dann muss man dann auch tun. Ich hatte dann obendrein das Problem, dass ich dann gerade, wir hatten gerade für einen großen Spediteur im Sammelguteingang, jede Nacht 13 Fernzüge. Ich wusste mir noch gar nicht, wie das so ist, und ich neue Zug kriegt, das rauschte überall. Aber mich hat dieser Gedanke fasziniert und dann habe ich diesen Putzner angerufen und gesagt, hören Sie mal, ich habe gehört, Sie stellen in der Nacht zu. Ja, und dann bin ich mit hier um den Park und wenn ich dann meine Medikamente hole, dann haben mir die Leute gesagt, du, also kannst du mir doch eine Schlichtmaschine mitbringen. Das ist kaputt gegangen. Vor die Tür legen. Dann habe ich gedacht, das ist ja Wahnsinn. Und dann habe ich gesagt, ich meine nicht auch, dass wir es bundesweit hinkriegen. Und so haben wir eigentlich den ersten bundesweiten Nachtexpress gewonnen.
Ja, großartig. Das ist halt echt, die besten Geschichten schreibt halt irgendwie das Leben dazu. Ne?
Ja, und ich meine, das Zweite, ich bring das einfach mal so, das Zweite ist ja unsere Top-Mehr-Benutzung. Also wir hatten schon mal einen 3-Stunden-Service in Deutschland und dann kam dann ein großer Kunde von, darf ich sagen, von IBM, kam und sagte, Mensch, den wollen wir auch gerne. Und ich dachte, ja, das können wir überschnacken. Habe ich mir gedacht, sag mal, was macht der eigentlich, wenn wir mit so pünktlich kommen und so, was macht der Techniker mit dem Teil? Ja, oh, dann baut er so die Logik aus und so. Ja, was ist denn das? Na ja, ein Bildschirm, so Logik, okay. Und da wurden Mäuse damals noch getauscht und Tastaturen. Ich sage mal, da ist doch ein Techniker viel zu teuer zu, oder nicht? Ja, schon. Ich sage mal, ja, das ist ein Techniker. So, sag mal, schon, wenn wir da einen technischen Service, wenn wir technische Affinität uns Leute ansiedeln, dass wir da, das machen können. Das haben wir dann gemacht. Und wir glauben gar nicht, was man alles lernen kann. Und ja, und dann ging die dann aus der Tür und dann sagte ich, ja, und nun, was machen wir jetzt besser? Wieso sagt er besser? Das ist doch Wahnsinn, das ist ja echt die erste technische Kurier, das ist ja super, dass wir sowas auf den Weg kriegen. Und naja, das machen wir doch jetzt, was machen wir denn besser? Naja, wir hatten also diesen 3-Stunden-Service und er sagte, besser, oder vorzüglich, wir sagen, 1,5 Stunden. Und dann bin ich dann zu meiner Tochter, ich sag, ich war dabei, und ich sag, müssen wir mal gucken, ob es überhaupt möglich ist, ganz Deutschland, auch im entferntesten Winkel innerhalb von 90 Minuten mit Ersatzteilen zu versorgen. Und das haben wir dann auf den Weg gebracht. Das ist heute die Mehrwertkiste, das machen wir schon seit 21 Jahren. Und wenn ich dann höre, was das so gemacht wird, aber man muss auch mal was zu Fußmunzeln haben.
Ja, das ist wirklich beeindruckend. Vor allen Dingen, du kannst ja, das darf man ja kaum sagen, aber du kannst ja mittlerweile auf Erfahrungen aus 60 Jahren Logistik zurückgreifen. Ne? Was hat sich denn aus deiner Logistik, also aus deiner Sicht so in der Logistik in den letzten 60 Jahren so maßgeblich verändert?
Also ich sage schon immer, Daten sind heute, Informationen sind wichtiger als Ware. Nicht ganz wichtig, aber dass wir genau wissen müssen, wo welches Teil des Wannes zugestellt wird. Und die Information wird bei Ausschreibungen ganz hoch angesiedelt. Mhm. Und dass die Ware läuft und dass die Qualität gut ist, setzt man eigentlich voraus. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied.
Das glaube ich auch. Also Daten werden auch für uns natürlich immer wichtiger. Gibt es irgendwas, was du von früher vermisst? Hat sich die Logistik in eine Richtung entwickelt, wo du sagst, das ist schade, dass das nicht mehr so ist?
Da merkt man dann doch, dass ich 3 Tage älter bin. Also der Handschlag, ne? Vereinbarung per Handschlag. Das war eigentlich normal und das war alles verlässlich. Und man ist nicht nachher in die Verträge reingegangen und nachdem man sich dann richten musste, weil man sie ausgearbeitet hatte und dann kann man froh sein, dass man sie richtig ausgearbeitet hat. Das ist ja heute normal, wenn es brennt. Das gab es früher nicht. Da wurde nicht Handschlag und dann haben wir uns das geteilt oder wie auch immer das war. War schon schön. Und die erste Zeit, wie dann die IT kam, wie wir die erste Festplatte kriegten, diesen Spaß, den wir damit gemacht gehabt haben, die ganze Nacht mit Arbeit und all sowas, war eine schöne Erinnerung. Heute muss man die Programme nehmen, wie sie da sind. Damals konnte ich noch programmieren, heute bin ich froh, dass ich den Laptop anschalte.
Das ist sehr gut, ja, das stimmt. Es wird alles immer komplexer. Du bist ja nun auch seit Jahrzehnten Unternehmer und hast ja auch mitbekommen, was der Staat getan hat oder halt auch eben nicht getan hat. Gerade jetzt in der Corona-Krise wird dieses Thema ja auch kontrovers diskutiert. Was könnte denn der Staat besser für uns als Logistikunternehmen machen?
Ja gut, ich halte eigentlich immer nicht so viel danach vom Staat zu rufen, der Markt wird es regeln. Aber eins ist, wir müssen eine Investitionssicherheit haben. Das heißt, gerade im Lkw-Bereich, und wir sind es ja da nicht ganz so, aber wenn ich Lkws anschaffe, und dann muss wenigstens der Wert erhalten bleiben und nicht verloren gehen, weil jetzt eine Mauergeschichte neu eingeführt. Also ich denke, die Lkws müssen in der Abschreibungszeit dürfen die nicht an Wert verlieren, denke ich mal, als Riesen. Und die Gesetzgebung sollte dafür sorgen, oder die Umsetzung der Gesetze sollte dafür sorgen, dass wir europaweit gleiche Bedingungen haben.
Das denke ich auch, das wäre großartig, wenn wir das alles ein bisschen mehr vereinheitlichen würden. Nicht nur, dass das gerechter wäre, sondern ich glaube auch, dass wir dann die ein oder andere Effizienzsteigerung auch erleben dabei. Nur ist das ja natürlich so, ich freue mich natürlich, dass du so ein Gespräch führen und ich diese eine Frage stellen darf. Ne? Hast du Ratschläge für junge Logistiker? Weil ich meine, 60 Jahre Erfahrung, das ist ja unfassbar, das finde ich so, so cool. Gibt es Ratschläge, die du uns Jungen mit auf den Weg geben würdest für die Logistik?
Also im Grunde doch eigentlich, dass man sich nicht vom täglichen Ablauf festhalten lässt oder darin einfach nur so weiterarbeitet, sondern einfach mal auch neben der Spur denken. Einfach mal Neues proben und ich denke mal, man kann nicht einfach sagen, IT ist eben nicht alles. Es ist eben nicht alles. IT ist die Sonne, aber wenn ich nur auf dieser Spur bin von der IT und wickel das alles ab, ja, dann macht die Arbeit auch nicht so viel Spaß. Ich denke, wenn ich Erfolg haben will, muss ich einfach mal neben der Schiene denken und auch mal wagen, was Neues zu, neue Wege zu tun.
Ich denke, da stimmen wir alle überein.
Ja, großartig. Vor allen Dingen so mahnende Worte von jemandem, der es nun wirklich weiß, sind eine ganze Menge wert. Friede, vielen Dank, dass du dir Zeit für unseren Podcast genommen hast und uns so ein bisschen an deiner Erfahrung hast teilhaben lassen. Das war super. Hat mir sehr gut gefallen, auch wenn das mit der Verbindung so ein bisschen blöde war. Aber naja, wir leben in Zeiten von Corona, da müssen wir halt auch Abstriche machen und sei es an der Kommunikation. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Nächste Woche stellen wir euch wieder einen Kollegen von der Sitra vor. Dort ein Sitra Insight mit Roland Schneider aus dem Team der Teil- und Komplettladungen. Bis dahin, alles Gute für euch. Bleibt gesund, bleibt vor allen Dingen entspannt, kommt gut durch die Woche und tschüss.
Tschüss.
Tschüss.